Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Nee, ich mache einfach das weiter, was ich schon immer am allerliebsten gemacht habe, nämlich in Afrika in einem Allradfahrzeug mit einem Dachzelt und einem Kocher rumzujuckeln, durch die Lande und durch die Wildnis vor allem und wild zu campen und mir dann Feuerchen anzumachen und da aus meinem Becherchen zu trinken und die Tiere einfach anzuglotzen für Stunden und oben auf dem Dach zu sitzen und Sundowner zu haben. Und ich nehme einfach Leute mit. Fertig.
Herzlich willkommen zum Off the Path Podcast. Maika ist heute zu Gast, die in Botswana ein Safari-Unternehmen nur für Frauen führt. Wir sprechen über den Sprung von der Managerin zur Guidin in der Safari-Branche und was ein Autounfall, ein Burnout und ein Badewannenbad damit zu tun haben. Ich bin ja selbst Safari-Guide und führe ein paar Mal im Jahr in Namibia und Botswana Gruppenreisen für meine Hörer, Leser und Follower durch und kann ihre Leidenschaft sehr gut verstehen. Wir haben an derselben Schule und am selben Ort gelernt. Übrigens der Ort, wo wir auch unsere Touren organisieren und kann viele ihrer Begründungen sehr gut verstehen. Ich habe mehrmals im Gespräch Gänsehaut gehabt und sehe die Leidenschaft in ihr für die afrikanische Flora und Fauna. Und ein richtig krasser Gänsehautmoment war übrigens nach dem Gespräch, denn wir haben aufgelegt und das Gespräch für beendet erklärt und 2 Minuten später haben im Hintergrund die Löwen gebrüllt und das war einfach so krass. Das ist durch das Mikrofon durch meinen ganzen Körper gegangen. Also wirklich richtig cool. Schade, dass wir es nicht aufgenommen haben. Ja, für mich geht's über Silvester mit einer Gruppe wieder nach Quapa ins Okavango-Delta. Ein Platz ist noch frei. Tatsächlich ist die Reise so gut wie ausgebucht. Wenn du also Lust hast, Botswana von seiner wildesten Seite zu erleben, dann kann ich dir nur raten, schau auf www.offthepath.com/Gruppenreisen. Da findest du alle Informationen. Wie gesagt, es ist ein Platz frei. Du hast die Wahl. Du kannst am 27. Dezember bis zum 3. Januar mitkommen oder vom 3. Januar bis zum 10. Januar oder beide Wochen. Das geht auch. Viele machen tatsächlich 15 Tage mit mir und sind viele Wiederholungstäter, die schon mal in Botswana dabei waren, die einfach so begeistert waren, es im Winter zu sehen. Jetzt ist es Sommer, übrigens sehr warm. Also falls du halt nach Weihnachten Bock hast, in die Wärme zu reisen, dann wäre das zum Beispiel auch eine Option. Wir werden unglaublich viele Vögel sehen, wir werden unglaublich viele Säugetiere sehen. Es wird einfach so unglaublich toll. Die Regenzeit hat angefangen. Entsprechend ist es bis dahin halt extrem grün und es wird genial. Das mal so zu meiner Reise. Nach dem Gespräch bist du vielleicht noch ein bisschen inspirierter. Mehr zu Maika und ihrer Mission habe ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt, damit du mit ihr in Kontakt treten kannst, wenn du möchtest. Nun aber ganz viel Spaß mit dieser Folge. Dumela Maika, Schön, dass du da bist.
Dumela ra. Lekai.
Ich hoffe, dir geht's gut im entfernten Botswana. Wo genau bist du gerade?
Im Moment bin ich gerade in der Halagadi. Das ist im südwestlichsten Winkel Botswanas, also wirklich am anderen Ende der Heide. Also in einer Region, die so eine unfassbare Weite hat, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja.
Ja, also ehrlich gesagt, ich bin da selber noch nicht gewesen, also aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Mein Lieblingsland oder eines meiner Lieblingsländer Botswana, ich verbringe sehr viel Zeit dort. Ich habe einen Teil meines Herzens dort verloren. So wie du. Du hast es dann nur wiedergefunden. Ich bin dann wieder abgereist. Du lebst dort seit einigen Jahren und darüber sprechen wir heute so ein bisschen. Um halt ein bisschen Kontext zu schaffen, wie sah dein Leben vor Botswana aus?
Ich finde, das hat mich gerade so erinnert, dieses, ja, du bist dahin gegangen und während du wieder immer wieder zurückgehst, noch nach Deutschland, ich sag mal bewusst noch, weil eigentlich genau das bei mir war das dreimal quasi so, dass ich den Fuß schon auf dem Kontinent hatte und dass der Weg quasi geebnet war und ich trotzdem dann nicht erkannt habe, so Maika, komm, das ist doch aber das, wo du hingehörst, also wirklich hingehörst. Und insofern sah mein Leben vorher so aus, dass ich in der jüngsten Vergangenheit sozusagen, bevor ich dann nach Botswana gegangen und mein Leben auch tatsächlich auf den Kopf gestellt habe, war, ich hatte so ein richtig krasses Jet-Set-Leben. Ich war interkulturelle Kommunikationstrainerin und Business Coachin und war in New York, San Francisco, San Diego, Chicago, China, Europa, also bei den ganzen großen Playern durfte ich das Top-Management trainieren, was interkulturelle Kompetenz angeht, und habe die begleitet in ihren Herausforderungen und habe das sehr geliebt auch. Ich habe das sehr, sehr geliebt, mit diesen Menschen zu arbeiten und diese Arbeit auch zu machen. Und ich habe Einschläge ignoriert, will ich mal so sagen, die mir klar gezeigt haben, das ist alles gut und schön, aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange hier, Maika. Das für dich ist noch ein bisschen was anderes vorgesehen in diesem Spiel. Und dann gab es irgendwann die Wende, die mich dann letztendlich hierher gebracht hat. Und die war relativ, also die war jetzt nicht unfassbar dramatisch, aber es war ein Einschlag, der im wahrsten Wortsinn auch ein Schlag war, nämlich ein Aufschlag mit dem Auto.
Also ein Unfall spielt da eine Rolle und auch eine Art, also ein Burnout wohl auch. Was war das für ein Unfall? Was ist da passiert?
Du, ich war auf dem Weg, mal wieder an einem Sonntag, war ich auf dem Weg zum Flughafen, um in die USA zu fliegen, um dort ein großes deutsches Unternehmen zu begleiten in ihrer interkulturellen Kompetenzentwicklung vor Ort. Und daran hatte ich monatelang gearbeitet. Und dann waren wir auf dem Weg zum Flughafen. Mein damaliger Partner hat mich gefahren. Ich habe daneben gesessen und dann ist uns hinten ein Auto reingefahren. Mitten in Berlin im Stadtverkehr und hat uns auf ein anderes Auto draufgeschoben und ich bin nur rausgesprungen und habe gesagt, so, ich muss zum Flughafen und wollte meinen Koffer hinten rausziehen. Das ganze Auto war ein Sandwich, ne? Also da war nichts mit Koffer rausziehen. Ich muss zum Flughafen und letztendlich konnte er mich dann überzeugen, doch in die Charité zu gehen, die direkt gegenüber war von dem Ort, wo der Unfall passierte. Und es war dann nichts Dramatisches im Sinne von, ne, ich musste operiert werden oder irgendwas. Ich hatte einige Verletzungen, ja, die haben mich auch einige Wochen lahmgelegt, rein physisch. Und dieses physische Lahmgelegtsein und von jetzt auf gleich quasi durch den Aufknall stillgelegt zu sein, war die Wende, der Ausbruch dann auch, der Marsch ab in den Burnout, der längst existierte natürlich, aber der dann seinen Ausdruck finden durfte. Und das war ein ziemlich interessantes, einschneidendes Jahr, muss ich wirklich sagen.
Mhm. Du, also das ist ja oft so, dass wenn man so Vollgas gibt und keine Zeit hat, nach links und rechts zu schauen, dass man einfach in so einem Trott ist und so Muscle Memory. Ne? Man macht das ja gar nicht mehr aktiv, sondern das ist ja irgendwie alles passiv und dann braucht es halt eben so ein externes Erlebnis oder so einen Moment, der halt einen wieder zurück in die Realität zurückkatapultiert, und das war halt eben dein Moment. Burnout, ein krasses Jahr mit vielen, vermutlich Tiefen, mehr als Höhen, dass das sehr anstrengend gewesen ist. Es gibt einen Sprung aus einer Badewanne, der deinen zukünftigen Weg ein bisschen geebnet hat. Erzähl uns von diesem spannenden Sprung.
Das ist sehr lustig, dass du das ansprichst, ja. Ja, tatsächlich. Und das, ich finde es ganz schön, dass du das aufgreifst, weil das wirklich, dieser Sprung aus der Badewanne hat tatsächlich die Wende eingeleitet, will ich mal so sagen. Also mal von dem Unfall und allem, was dann kam, abgesehen. Aber das war das entscheidende Momentum. Und zwar war ich zu diesem Zeitpunkt, wenn ich ganz kleines bisschen ausholen darf, ich war zu diesem Zeitpunkt in einer langjährigen Beziehung und so weiter, und der Mann kam aus Los Angeles ursprünglich, und es stand dann so ein bisschen die Frage im Raum, ah, ziehen wir nach Los Angeles oder nicht oder und ich aber so Buschmädchen, hab mir dann gedacht so, Mann, ey, was mache ich denn damit, investiere ich jetzt die 3 Kröten, die ich habe, in ein Leben, um mir ein Leben mit ihm in Los Angeles aufzubauen, oder investiere ich die in das, was ich angefangen habe, neu aufzusetzen, während ich rausgewachsen bin aus diesem Burnout, habe ich mich angefangen, wieder mit Afrika sehr viel konkreter zu beschäftigen und mit Möglichkeiten, hier auch was zu machen, ohne es spezifisch gewesen zu sein. Und dann saß ich eben in der Badewanne und habe mit meiner besten Freundin telefoniert, und die habe ich dann gesagt, ja, und was mache ich denn bloß und was mache? Und die hat mich so angeschissen, das kann ich nicht anders sagen. Excuse my French hier, alle, die das hören. Aber die hat mich so zusammengefaltet, dass, also wie das nur beste Freunde tun können. Die hat gesagt, du hast eine Vollmeise, was denkst du dir eigentlich überhaupt dazu, darüber nachzudenken, nach Los Angeles zu gehen? Natürlich ist es Afrika, natürlich, was ist das denn für ein Quatsch und so. Und die hat mir richtig eingeschenkt. Und dann war es so, ja, na klar, ich habe es mir nur nicht eingestanden, weil damit natürlich verbunden ist, dass sich eine ganze Reihe an Dingen ändern können, im privaten Leben, im beruflichen Leben, Familie, Freunde, also Wohnumfeld, Sprache, alles, was dazu gehört. Und wahrscheinlich habe ich mich davor unterbewusst so gedrückt. Und dann bin ich aber rausgesprungen aus der Badewanne, in meinem Schaumkleid, ran an den Rechner und habe wirklich die nächstmögliche Option gesucht, einen Guiding-Kurs zu machen, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich damit irgendwas anstelle, dann wollen die Leute sehen, dass die Maika nicht nur über 20 Jahre Erfahrung hat, weil ich halt hier unten schon seit über 20 Jahren durch die Gegend tingle, sondern die wollen sehen, okay, das ist qualifiziert, das ist lizenziert, da steht eine Ausbildung dahinter, die eine Qualität hat und die lokal anerkannt ist und so weiter. Gut, alles klar. Nächste Möglichkeit, Botswana, Okavango Delta, alles klar, gebucht. Weiß nicht, mehrere tausend Euro ausgegeben, wie gesagt, im Schaumkleid an diesem Abend, und hab gedacht, okay, alles klar, 3 Wochen, geht's los, ne? Hoppala, und dann war es auch so. Dann habe ich meine 7 Sachen zusammengesucht und die Menschen nur informiert, dass ich das jetzt mache, und ohne konkretes Ziel, ne, zu wissen, was dabei rauskommen wird, aber es war klar, das ist jetzt das Richtige, was getan werden muss.
Also du führst ein Unternehmen also ein Safari-Unternehmen für Frauen. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen, ja.
Und du hast aber gerade gesagt, du bist in der Vergangenheit oder vor diesem Burnout, vor diesem Unfall und vor dieser Ausbildung bist du schon sehr oft in südlichen Afrika im Busch gewesen. Es ist für dich kein Neuland gewesen, sondern es ist halt eben schon eine Passion, ein Hobby oder eine Leidenschaft.
Leidenschaft, ja.
Eine Leidenschaft, wie sie ja bei mir ja auch war. Ne? Also ich habe sie ja jetzt dann auch zum Beruf gemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, ich jetzt oder nie, ich versuch's jetzt einfach.
Ja, und es war noch nicht einmal, also ich wusste noch nicht mal, was ich da versuche. Also es war wirklich, ich bin ganz organisch einfach mit dem mitgegangen, was da jetzt passiert. Hm. Und das, was da passierte, war, ich kam da halt an und habe erstmal gedacht, okay, ich muss, habe reingeguckt in die Unterlagen, nachdem ich es gebucht habe, was ich da eigentlich alles können muss, was ich, und so weiter, was ich ja mitbringen muss. Und da habe ich gesehen, oh Gott, ich muss Vögel auswendig lernen, bei Call, also ne, die Rufe und bei Sight, wie man so schön sagt, also die zu erkennen an ihrer Statur und so weiter. Und ich dachte, oh Gott, Vögel, okay, gut. Also wenn ich das können muss dort und darin eine Prüfung machen muss, dann gehe ich doch erstmal 10 Tage vorher in einen Vogelkurs. Dann habe ich noch einen Vogelkurs gebucht. Es war für meine Freunde sehr lustig. Die haben gesagt, Maika wird jetzt erstmal nach Südafrika in einen Vögelkurs geschickt. Ha, 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 ha. So hatten alle ihren Spaß damit, ne? Aber ich saß dann da eben 10 Tage in diesem Vogelkurs und habe gemerkt, so Heidewitzka, auf was habe ich mich denn jetzt hier eingelassen? Und ich glaube, nach diesen 10 Tagen konnte ich, weiß ich nicht, 15 Vögel oder sowas. Also ne, weit unter dem, was man können muss am Ende eines solchen Guiding-Kurses. Aber gut, die Foundation, also der Boden war gelegt. Ich habe mich irgendwie gut gefühlt und habe mal verstanden, wie man ordentlich mit einem Fernglas umgeht und so. Und nicht nur durch meine immer wiederkehrenden Reisen im südlichen Afrika, ne, in allen möglichen Ländern hier und natürlich ganz, ganz viel in der Wildnis, sondern bin dann halt in diesem Kurs angekommen und habe gedacht, so, okay, alles klar, ich bin hier die Maus, die kann schon 15 Vögel. Und so ging das dann einfach los. Und dann sind wir ja, wie ich weiß, im selben Camp gewesen. Nicht zur gleichen.
Da bist du auch in Quapa gewesen.
Ja, ich war in Quapa und ja, nice. So bin ich irgendwie drauf gekommen, weil, also auf dich auch ehrlicherweise, weil ich habe irgendwie über die African Guide Academy, habe ich dann gesehen, was ist denn das für ein Typ, der da Sachen liked und der ist doch Deutscher. Und dann hast du irgendwie bei Instagram und so weiter, habe ich dich dann gesehen und ich dachte, okay, was ist das für ein Typ, der erzählt da so spannend und so leidenschaftlich über meinen Quapa. Ich musste es rausfinden, wer der ist. Und dann war klar, das ist der Sebastian von Off the Path und naja, gut. Dann war das ein leichtes
Ah, sehr, sehr cool.
Ja, war es ein
leichtes Ich finde das so spannend, dass du das, also deine Reaktion auf die Ausbildung ist die Reaktion, die auch ich gehabt habe und die auch Line gehabt hat und die alle, über die ich spreche, wenn sie überlegen, eine Ausbildung zu machen, ist immer so, scheiße, die Vögel.
Ja.
Die Vögel, das wird nie im Leben was. Und ich habe mir in die Hosen gemacht. Ich wusste nicht, wie die erste Woche war so unglaublich schlimm. Und dann hast du da so einen Guide wie JC oder so oder Savara, die halt irgendwie wirklich alle Vögel können und dir da aus dem FF sagen, so das und das und das und die sehen nichts und sehen alles. Und du denkst nur so, ach du Scheiße.
Ja, das ist ganz, ganz wunderbar, wie Picasso ja gesagt hat, ne? Je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß. Also die Welt wird einfach immer größer. Die wird halt nicht kleiner, sondern die wird immer größer, wenn man da draußen ist. Und klar, wenn ich jetzt hier in die Chalachali rausgucke, und das ist ja nicht das Okavango-Delta, das ja ne, wahnsinnig viel Grün hat und so weiter und eine sehr viel diversere, also eine sehr viel höhere Biodiversität und Flora, Fauna und so. Aber ich gucke hier raus und ich denke mir so, Wahnsinn, was hier alles los ist, ja, was hier alles los ist, was kein Mensch sieht, wenn man die Augen dafür nicht und die Ohren und das Herz nicht dafür trainiert hat. Und das ist so schön, dich jetzt so einfach so auch strahlen zu sehen, wenn wir über Quapa reden, ist ganz, ganz schön, ja.
Ja, ein wahnsinns, also wirklich richtig besonderer Ort. Ich kenne ein bisschen vom Okavango Delta und ich finde halt das, was man dort bekommt, beziehungsweise das, was man dort erlebt, ist einfach bombastisch, einzigartig und mega gut. Wann hast du deine Ausbildung gemacht?
2018. Im März.
Ah, ist also auch schon ein Weilchen her, ne? Ja, also viel, viel früher, als ich es gemacht habe. Da hieß die African Guide Academy auch noch anders. Okavango Guiding School, glaube ich. Aber der Ort ist 2018 ist, glaube ich, nach der krassen Flut gewesen. Nee,
davor.
Da war krasse Dürre, ne? Da war die krasse Dürre.
Ja.
Das muss auch krass gewesen sein. Aber lass uns mal über diese Ausbildung sprechen, weil du hast ja gerade diese Vögel angesprochen und du bist ja schon mit einem Vorwissen da reingekommen. Und das ist ja 2018, muss man ja auch nochmal dazu sagen, das ist, glaube ich, vor Gesa Neitzel. Das heißt, also es sind noch wenig schon danach.
Ja, es war also ich erinnere mich daran. Ich habe diesen ganzen Hype sozusagen gar nicht so mitverfolgt. Nur hat mir dann irgendwann eine Freundin gesagt: Hier, hast du eigentlich das Buch gelesen von der Gesa Neitzel? Und dann habe ich das gelesen, weiß ich nicht, kurz vor Abflug oder sowas. Also es war auf jeden Fall schon publiziert.
Ah, es gab schon, ja.
Genau. Und dann war das auch in Quapper damals ein Thema, weil also unsere Gruppe, die war halt noch sehr divers, international, ne, aus der ganzen Welt. Und ich durfte dann mit Grant Reed oder die Litaka-Brüder, wie sie ja genannt werden, mit denen habe ich sehr eng zusammengearbeitet und dann halt auch die Kurse weiterentwickelt, weil das, ne, wie du dir vorstellen kannst, ist Didaktik, Methodik, Kurse und so, das ist halt meine Expertise. Und dann durfte ich sehr eng mit denen zusammenarbeiten und hab dann da eben auch mitbekommen, dass immer mehr Deutsche auch ins Camp kamen, weil das so ein Hype dann geschlagen hat.
Ja, das ist total irre, was dieses Buch erzeugt hat für die Safari-Ausbildungsbranche. Also egal, ob jetzt Kruger Nationalpark, also beziehungsweise halt in Südafrika oder halt in Botswana. Mhm. Das Buch hat richtig Wellen geschlagen. Aber cool, du hast mit Grant also viel, viel gearbeitet. Grant ist ein mega, mega Typ. Ich finde den so toll. Das ist der für alle, die zuhören, der Eigentümer von AGA, beziehungsweise der Okavango Guiding School damals. Und der hat halt auch wirklich richtig viel Wissen.
Ja. Ich kann mich erinnern an eine Story, ich durfte halt dann auch viel dort im Office gearbeitet und mit den Leuten dort und dann bin ich immer wieder zurück nach Quapper und habe dann so Quality Checks gemacht und mit den Trainern und wo auch Hürden sind für alle Menschen, die halt in so einem Umfeld arbeiten, weil es echt auch brutal anstrengend, einfach so 4 Wochen im Busch zu sein und seine Freunde nicht zu sehen und Familie nicht zu sehen und so. Also da ist schon auch sehr viel persönliche Arbeit notwendig und da hat Grant mir echt viel anvertraut. Und das war sehr, sehr schön. Und einmal, das weiß ich noch, da wollten wir rauswandern aus Quapper und waren in seinem Auto und es waren noch 2 Leute dabei. Und auf einmal brüllt er nur: Porcupines, Porcupines, alle raus aus dem Auto. Und dann sind wir alle rausgesprungen aus dem Auto, als ob irgendwie was Dramatisches passiert wäre. Und dann sind wir alle diesem Stachelschwein hinterhergelaufen, ja. Einfach nur, weil es Spaß gemacht hat, durch den Busch zu rasen mit diesem Stachelschwein zusammen. Und sind wir quasi um die Wette gelaufen und einer ist dem anderen hinterhergestolpert über irgendwelche Hügelchen und in irgendwelche Löcher und weiß nicht, wie halt der Busch so beschaffen ist. Und so ein Typ ist das einfach, ne? Der liebt es einfach, so in der Natur zu sein und ist so ansteckend und so inspirierend, einfach immer besser zu werden, besserer Guide zu werden, das noch besser zu verstehen, sich tiefer einzugraben. Also ich fühle mich einfach total privilegiert, dass ich auch so ihn so erleben durfte und ja. Ich freue mich, dass du das auch so genießen konntest dort und ihn auch getroffen hast. Das ist echt schön.
Naja. Nee, also wirklich ein genialer Typ, der halt wirklich richtig, also wenn der draußen im Busch ist, dann merkt man einfach, dass er dahin gehört. Mhm. Das ist eben das Besondere an ihm. Wie ist deine Ausbildung verlaufen? Wie war das für dich? Also diese ganze Gefühlslage, weil du hast ja diese Angst vor den Vögeln und du bist ja, du bist die Erste, die ich gehört habe, die dann quasi vorher schon, also viele Leute informieren sich vorher und ich kriege so viele Nachrichten, so wahnsinnig viele Nachrichten von Leuten, die halt Interesse an AGA bzw. der Ausbildung haben und immer das Vogelthema, Vögel und Englisch ist immer so die meisten Fragen, die ich so bekomme. Und Englisch kann ich nicht helfen. Wenn du es nicht kannst, dann ist es halt eben, aber es ist, mit normalem Englisch kommst du da eigentlich ganz gut zurecht, mit Schulenglisch. Und Vögel finde ich bin gespannt, wie du es siehst, man muss dich da jetzt nicht so sehr ins Hemd machen, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, weil man in 4 Wochen genug Zeit hat, um es zu lernen. Es ist aber Dings wirklich das schwerste Kapitel von allen. Aber es ist machbar. Also, wie war es für dich?
Ja, für mich war es, also meine Guides, also die Guide-Trainer, waren totale Birder. So, das ist der Begriff, ja, für Leute, die halt Vögel gucken und alles reinhauen, was bei den Vögeln geht. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war heilfroh, dass ich diese 10 Tage vorher in diesem Vogelkurs da verbracht habe. Einfach, weil ich dann schon mal ein Gefühl zumindest dafür hatte. Ich finde es eine irre Herausforderung. Ich finde, zu Recht machen die Leute sich da so ein bisschen ins Hemd. Man kann, also viele sagen dann so, naja, dann höre ich mir die vorher schon mal an und so weiter. Da weiß ich genau, also es hätte bei mir nichts gebracht, weil ich muss sehen. Nee,
bringt auch, glaube ich, wenig,
also,
ja.
Ne, sehen und hören halt zusammenbringen und dann entwickelt sich daraus was. Was ich allen nur empfehlen kann, ist, seine eigene Sprache damit zu entwickeln. Also, ne, da Töne, also weiß ich nicht, Sprichwörter drüber zu legen oder einen bestimmten Rhythmus mit 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann weiß man halt immer, okay, das ist der und der Vogel für einen selbst und dann internalisiert sich das. Was ich aber sagen muss, weil du mich fragtest auch nach der, wie war der Kurs und die Entwicklung darin. Ich hatte meinen allerersten Game Drive mit einem Guide-Trainer. Und wir sind heute dicke Freunde, ne? Deswegen kann ich das auch easy sagen. Pat Melazzi, ich weiß nicht, ob du den mal getroffen hast. Das ist ein Local Guide, eine Granate vorm Herrn. Also ein unfassbar wissensreicher Mensch, was den Busch angeht. Und vor allem auch ein Riesenbirder. Der macht Vogelsafaris auf dem ganzen Kontinent. So gut ist der. Und der war auf jeden Fall einer meiner Guide-Trainer in den ersten 2 Wochen. Und bei ihm habe ich meinen allerersten Drive gemacht. Und was das bedeutet ist, man sitzt eben auf dem Fahrersitz eines Safari-Autos. Die anderen Studenten hinten drin sind quasi die Gäste. Und der Auftrag ist dann, interpretiere die Wildnis. Was siehst du? Was passiert da? Wie verhalten sich die Tiere zueinander und so weiter? So, und ich hatte natürlich keinen Schimmer von irgendwas. Ich wusste gar nichts. Ich wusste keine Pflanzen, ich konnte zeigen, eine Giraffe, ein Zebra, aber das war's. So, und mehr hatte ich einfach noch nicht drauf. So, in meiner Welt kam ich auch dahin, um zu lernen. So, und dann haben die mich auseinandergenommen hinterher. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich bin eine echt starke Frau, ne? Ich weiß genau, was es heißt, auch mal gegen die Wand zu laufen und zu scheitern und so weiter. Aber flipp, die haben mich auseinandergenommen und ich saß da nur aushalten, Maika, einfach aushalten, aushalten, aushalten. Und dann habe ich am nächsten Tag wirklich gedacht, nee, so nicht. Entweder ich fahre nach Hause, wenn das hier so der Ton ist. Und natürlich auch verbunden mit dem Anspruch, der dahinter steht, ne? Das ist schon eine Ansage. Ich habe nie so viel gelernt in so kurzer Zeit wie in diesem Kurs. Und das geht dir vielleicht ähnlich, weiß ich nicht. Und gleichzeitig, klar, komme ich aus dieser ganzen Trainingsschiene und ich weiß, was einen guten Trainer ausmacht in meiner Definition. Und das habe ich da alles nicht gesehen. Ne? Ich dachte so, nee, das geht gar nicht. Und dann habe ich mich aber entschieden, das Gespräch zu suchen und habe gesagt, so und so stelle ich mir das vor. Wie ist deine Haltung dazu? Und dann haben wir einen richtig guten Austausch gehabt, was nicht so einfach ist als Frau mit einem lokalen Mann, der natürlich in der Hierarchie von Teacher oder Trainer und Student. Na, das war schon eine ganz interessante Konstellation und ich konnte mich aber verständlich machen und ich habe gesagt, ey, so nicht, ich möchte aber und ich will von dir lernen und zeig mir das bitte so, dass ich Bock habe, das zu lernen. Ne? Und dann ist das abgegangen wie verrückt. Ne? Also wir haben uns so gut verstanden, ich habe so irre viel Zeug von dem gelernt, aber es brauchte diese Kollision. Und auch für mich ganz klar sofort der Geschmack von, alles klar, ist halt ein männerdominiertes Umfeld, ne? Wie das hier läuft. Das ist kein Streichelzoo, wenn es um die Industrie geht. Ne? Wenn man natürlich da einfach Gast ist und Student, dann kann man das auch ein bisschen anders angucken. Aber für mich war klar, hier passiert gerade etwas, was sehr viel größer ist, und ich gehe nicht einfach nach Deutschland zurück und setze mich wieder in ein Büro. So, und das ist für mich, war so ein Badewannenmoment, weißt du, wo wir vorhin drüber sprachen, aber das war auch so ein Badewannenmoment, wo ich hätte sagen können, ich bin raus. So wichtig ist es mir doch nicht und es ist mir zu viel. Ich habe da geweint abends, ne? Und also ich weine jetzt auch nicht wegen jedem Zeug, so. Aber ich wusste nicht mehr, was mache ich jetzt damit? Das hier entwickelt sich zu einem Traum und gleichzeitig muss ich hier richtig mal die Backen zusammenkneifen.
Also ich habe noch nie so viel gelernt wie in den ersten 10 Tagen in Quapa. Und ich habe auch noch nie, jetzt bin ich Vater, deswegen relativiert sich das Ganze so ein bisschen. Und ich arbeite gerade wirklich sehr viel und sehr hart und habe keine Zeit, aber das ist auf einer ganz anderen Ebene. Das in Quapa ist also richtig hart. Ich meine, man muss sich auch vorstellen, für die, die halt auch zuhören, wir machen eine Ausbildung in 28 Tagen, die andere in 3 Monate machen. Wir haben ein Drittel der Zeit, also da wird das Zeug in dich reingekloppt, und wenn du nicht mitkommst, dann hast du halt eben Pech gehabt, ne? Weil alle anderen ziehen an dir vorbei. Und ich erinnere mich, bei mir war das halt so, dass ich bis zu einem Tag vor Abreise noch einen Job hatte. Also diese ganzen Worksheets, die man vorher bekommt und machen muss, und Workbooks, die habe ich alle nicht gemacht, habe ich alle nicht geschafft. Ich habe mir nichts angeschaut, ich habe mir keinen Vogel angehört. Mhm. Ich wusste gar nichts. Und dann komme ich dahin und dann geht's halt sofort los. Ja. Da wird nicht irgendwie Samthandschuhe angefasst und hey, du hast viel Geld gezahlt, wir zeigen dir jetzt, wie es geht. Sondern wenn du halt, you hit the ground running. Und wenn du halt eben nicht Vollgas gibst, dann fällst du halt hin und kannst halt eben auch nicht mehr mithalten. Und das war für mich wahnsinnig hart. Also ich habe die ersten paar Tage, habe ich gedacht, so, ich schmeiß das, also so wie du auch gesagt hast, ich schmeiß das hin, ich schaff das nicht. Ich schaff das einfach nicht. Und irgendwann kam dann der Momentum, den hat man dann irgendwann so gespürt und man hat so gemerkt, so hey, krass. Und man lernt ja, und man ist ja auch eine Passion, ist ja Leidenschaft. Also wir sind ja dort, weil wir es lieben. Und das ist nochmal eine ganz andere Art und Weise, finde ich, zu lernen, wie wenn du halt in der Uni bist, wo du halt irgendwelche Sachen lernen musst, die du einfach lernen musst. Deswegen war das schon okay, aber es war hart. Es war fucking hart.
Ja, also wenig Schlaf, unfassbar viel Lesen und natürlich, also für mich zu dem Zeitpunkt auch, das ist halt, also ich sprach okay Englisch, ne? Also ich meine, ich habe irgendwie, weiß nicht, 8, 9, 10 Jahre vorher habe ich in Sambia gelebt, habe da gearbeitet für 1,5 Jahre, also und ne, in einem Kinderhaus, und habe mit den Kindern halt irgendwie mein ganzes Schulenglisch und so weiter alles aufgerollt und kam da an und dachte so, naja, okay, du sprichst schon okay Englisch. Also nicht fließend, und ich lese jetzt auch nicht freiwillig Bücher auf Englisch, weil ich möchte gerne verstehen. Also so, das war mein Modus. Und ich saß da und dann dachte ich so, okay, alles klar. Also es ist nicht nur Englisch, sondern es ist einfach ein völliges neues Kapitel im Vokabelbuch. Mhm. Also ne, die Vögel, die natürlich dann auch die, also die Vögel, Gräser, alles, Sterne, Ökologie, Astronomie, Geologie, all das ganze Zeug, alles auf Englisch. Und nicht nur lesen und verstehen, sondern wiedergeben können, kleine Vorträge halten können, die den Gästen interessant machen und so. Und ich muss sagen, ich bin auch genau wie du, ich habe nämlich auch bis zum letzten Knips meine Sachen irgendwie vorbereitet und habe nicht in diesen Büchern gearbeitet, auch weil ich Schiss hatte übrigens, ne, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich auch Schiss, als ich da mal reingeguckt habe. Und ich dachte so, Gott, oh Gott, oh Gott, worum geht's? Was soll ich hier machen? Ach, naja, verstehe ich schon, wenn ich da bin. So, das ist meine Wahrheit dazu auch. Und dann war es halt bam. Ne? Also jetzt gibt's kein Zurück mehr, es sei denn, ich steige aus oder ich entscheide mich zu lernen. Und ich finde es so schön, dass du das jetzt auch nochmal so geteilt hast, Sebastian, weil man ja oft auch denkt, boah, war ich die Einzige, die da einfach nicht hinterherkam oder war das nur mein Kurs oder nee, es ist halt einfach eine richtige Ansage. Und ich finde, das ist auch gut so, dass es kein Streichelzoo ist und dann keine, ja, so eine Weichspülerei, weil wir bewegen uns eben in einer Umgebung, die ganz klar auch lebensbedrohlich ist. Also nicht nur sein kann, sondern ist. Und wenn man das nicht versteht und denkt, ich bin hier nur da, um irgendwie lustig zu finden, wie Deutsche das Wort Squirrel aussprechen, bin ich halt einfach sitze ich auf dem falschen Safari-Auto, ne? Sondern es ist halt, wie du es genau wie du es gesagt hast, es ist richtig, richtig harte Arbeit und es macht so glücklich. Und es macht so glücklich. Und das ist es. Ja.
Es hat dich so glücklich gemacht, dass du geblieben bist. Du hast deine Ausbildung erfolgreich beendet. Und wie ist es dann für dich weitergegangen? Bist du sofort dort geblieben oder bist du wieder zurück und dann nochmal runter?
Also ich hatte genau diesen 28-Tage-Kurs, den du vorhin angesprochen hast. Dann habe ich Grant gefragt, ob ich direkt dranhängen kann, 2 Wochen Schnupperkurs Trails Guide.
Trails Guide, ja.
Genau, fehlt mir noch. Weil ich halt rausfinden wollte, ist das was für mich? Möchte mich mit der Frage beschäftigen, könnte ich auf ein Tier schießen, wenn ich müsste? Ja, weil das ist eine Frage, das ist eine Grundsatzfrage, die man für sich klären muss. Und dann durfte ich halt da bleiben und habe halt Sachen ihm zugearbeitet und so weiter. Also es war richtig, richtig großartig. Und dann habe ich meinen Lebenspartner zu dem Zeitpunkt, ne, also der Amerikaner, mit dem ich in Berlin lebte, also waren 7 Jahre oder so zusammen, der kam dann halt nach Afrika, wie wir es vereinbart hatten. Und ich habe gesagt, du, der Zug ist abgefahren. Und zwar ist er in Woche 1 abgefahren, ne? Also es war wirklich interessant für mich zu sehen, was es macht, wenn Dinge richtig, richtig sind. Und es war natürlich hart und das war klar, ich hatte Angst, ne? Und also vor diese Entscheidung zu treffen, diesen Menschen zu verlieren, zu verletzen, aber eben das Gefühl, in dem ich jetzt seit Wochen unterwegs war, nie in meinem Leben wieder zu haben, das war noch, diese Angst war noch viel größer. Und natürlich alles, was damit einhergeht, also sich zu trennen, die Wohnung aufzulösen, diesen Menschen zu verlassen. Und es war ja nicht, dass die Gefühle auf einmal alle weg waren. Also es war stand ich vor so einer richtigen riesen Trans-Okavango, quasi wieder einer ersten Trans-Okavango in einem Mokoro. Und das heißt, die Durchquerung des Okavangos auf einem traditionellen Einbaum, nämlich was echt gefährlich ist und was gruselig ist und was wunderschön ist und so viel mitbringen kann. Und genauso fühlte sich das eben an. Und dann bin ich erstmal die 2 Wochen, in denen wir eigentlich zusammen unterwegs sein wollten hier in Botswana, habe ich gesagt, ich muss alleine, ich muss erstmal hier mich sortieren. Und er ist alleine gereist. Also es war echt tough. Und dann bin ich nach Berlin zurück. Und dann war klar, Bude auflösen, alles, ne, ich hatte immer noch meine eigene Wohnung auch schon immer behalten, aber alles verkauft, Untermieter und wieder zurück. Und dann habe ich den vollen Trails Guide Kurs gemacht, habe dann noch Bush Skills Kurse draufgesetzt, also noch diverses anderes Zeug und habe dann halt angefangen für Grant zu arbeiten, konkreter mit diesen, ne, eben diesen ganzen Trainings, Design und so. Und in diesem ganzen Kontext ist dann entstanden, Guided Safaris, also mein Safari-Unternehmen entstanden, weil dann irgendwie klarer wurde, wer bin ich hier in dieser neuen Welt? Was für ein Mensch bin ich? Was für ein Mensch will ich sein? Was weiß ich alles nicht? Was will ich den Menschen zeigen? Was kommt aus mir natürlicherweise heraus und was eben nicht? Und dann nahm das so ganz organisch eigentlich seinen Lauf, ja.
Ja, das ist total spannend. Also ich meine, das ist halt, wenn man halt entscheidet, einen Weg zu gehen und den halt eben bis zum Ende durchzugehen, dann muss man halt entsprechend halt über Hürden gehen, die halt im Weg stehen und halt eben nicht alles ist nice and easy. Und ja. Das ist nicht das letzte nice and easy gewesen oder beziehungsweise die letzte Hürde gewesen, vor allem in so dieser krass männerdominierten Welt. Du hast ja jetzt gerade Misguided Safari genannt, Misguided Safari. In einem Land, das sehr kontrolliert ist, also wo der Tourismus sehr kontrolliert ist, weil Visa halt auch ein Problem sind. Als Ausländer ist es schwer. Das ist ja auch eine wahnsinnige Hürde, die du halt genommen hast, um halt deinen Traum zu verwirklichen, ne?
Ja, danke. Erstmal, dass du das so anerkennst. Und danke für die Erinnerung daran. Weil das vergisst man manchmal, ne? Das ist, was man sozusagen, also was ich in meinem Falle schon geleistet habe. Und natürlich ist das nur ein Bestandteil davon, weiterzugehen. Ich wusste nicht, dass das mein Traum ist. Ich wusste nicht, dass das mein Leben sein, dass ich möchte, dass das mein Leben ist. Hatte ich alles nicht. Ich wurde neulich mal gefragt, naja, was war denn der Moment oder der Tag, an dem du gesagt hast, ich wandere aus? Den gibt es bei mir nicht. Ich fühle mich auch nicht ausgewandert. Also ich für mich ist es einfach das ist halt das, was ich mache. Das ist einfach mein Leben. Und dieses Leben findet hier statt und das findet aber auch immer noch teilweise in Deutschland statt, das findet teilweise in Portugal statt, das findet teilweise in, weiß ich nicht, in allen möglichen Winkeln dieser Erde statt. Worauf ich aber hinaus wollte, war, habe ich vergessen gerade, Sebastian, hilf mir bitte nochmal.
Ging um die Nummer halt, dass halt das einfach so ein Riesenschritt ist, in Botswana richtig Fuß zu fassen. In dieser, es ist nicht nur eine männerdominierte Welt, sondern es ist halt einfach, der Tourismus ist ja krass kontrolliert, weil halt eben die Jobs für die Einheimischen da sein sollen. Und jetzt kommst du als Ausländerin und Frau.
Ja.
Und willst da Fuß fassen? Nicht leicht. Und deswegen finde ich das so krass, krass cool und herzlichen Glückwunsch wirklich dazu, dass du das geschafft hast, dir da eine Existenz aufzubauen.
Also ich würde mal sagen, ein Teil, ja, erstmal danke. Ich finde das so schön, dass du das so, dass du dem auch Zeit gibst, das anzuerkennen. Das ist wirklich, es tut richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und ich, weißt du, ich habe irgendwann erkannt, dass dieser, und daher kam ich gerade auch gedanklich, dass diese organische Entwicklung, ne, also das ist es war kein durchdachtes Konzept und was sind jetzt die Schritte, die ich gehen muss, damit, das war alles nicht da, sondern es war so, ah ja, stimmt, ah ja, da muss man eine Firma gründen, oh, was brauche ich denn dafür, ah ja, stimmt, ich brauche ja sowas wie eine Arbeitsgenehmigung, wie geht denn das, also das war so ganz Schritt für Schritt, ohne, ich bin einfach kein Planer, ne? So, sondern so, und so war halt auch der Prozess sehr organisch, sehr fluide. Und in diesem Prozess habe ich gelernt, wenn ich mir das gesamte Jahr 2018 im Grunde angucke, 2018, 2019, dass es sehr fluide war, darin habe ich gelernt, wer bin ich eigentlich und wie ticker ich? Und dieses wie ticker ich führte dazu, dass ich gedacht habe, nee, ich mache einfach das weiter, was ich schon immer am allerliebsten gemacht habe, nämlich in Afrika in einem Allradfahrzeug mit einem Dachzelt und einem Kocher rumzujuckeln durch die Lande und durch die Wildnis vor allem und wild zu campen und mir dann Feuerchen anzumachen und da aus meinem Becherchen zu trinken und die Tiere einfach anzuglotzen für Stunden und oben auf dem Dach zu sitzen und Sundowner zu haben. Und ich nehme einfach Leute mit. Fertig. So, ich muss gar nicht weiter noch was erfinden. Und wie bewege ich mich in diesem Umfeld? Naja, so wie ich mich halt überall bewege. Also ich laufe halt in der Regel irgendwie in bunten Klamotten rum mit rotem Nagellack und einem Lippenstift und weiß ich nicht, bunten Kleidern und so weiter. Naja, das mache ich einfach weiter so. Also warum soll ich daran irgendwas ändern? Und das hat dazu geführt, dass es sich so abgehoben im Sinne von nicht abgehoben, sondern abgegrenzt und andersartig als die gesamte Safari-Industrie funktioniert. Also das, was ich mache, ist etwas völlig anderes. Wie ich aussehe und wie ich das kommuniziere, ist völlig anders. Das heißt, ich laufe eigentlich immer so ein bisschen unterm Radar in dieser ganzen Safari-Industrie. Das ist mein Eindruck. Das ist nicht geplant, das ist nicht strategisch, das ist einfach so. Und ich fühle mich damit wunderbar, ne? Also ich muss nicht irgendwie, das ist die Safari-Industrie Ober-Uschi. Nee, ich habe einfach Bock, Safaris zu machen, wo die Leute einfach das Gefühl haben, so, oh, geil, ne? keine Regeln, also außer wenn es um Sicherheit geht und das, was die Leute wirklich brauchen, ja. Keine Regeln, keiner schreibt mir vor, was, wie, wo, wann und wir machen das, worauf wir Lust haben und wir schlafen aus, wenn wir ausschlafen wollen. Na, diese, ich meine, die Safari-Guides, die sagen mir immer, Maika, das kannst du nicht machen. Die Leute, man muss morgens rausfahren und so. Nee, muss ich nicht. Ne? Wenn irgendwie alle meine Leute sagen, oh nee, komm, lass mal ausschlafen, bis 7:30, um 8, was auch immer, dann machen wir das einfach. Da ist nichts verkehrt dran, weil wir sind alles freie Menschen. Und ich glaube, dass diese Haltung, die ich persönlich habe, bringe ich halt, also die lebe ich da einfach nur. Also ich bin einfach nur ich selbst. Jeder kriegt das, was du hier siehst, kriegst du auch genauso auf der Safari. Ne? Gibt's keinen Unterschied. Mhm. Und das ist das, was mich trägt durch diese männerdominierte Industrie. Ich glaube, das ist der Schlüssel dazu.
Ja, du hast gerade gesagt, dass du wenig planst und es einfach so einen Schritt nach dem anderen quasi kommt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist vielleicht auch der Schlüssel zum Erfolg in dieser Branche. Weil wenn du sehr durchgetaktet und sehr geplant wärst, dann hättest du es nämlich gar nicht gemacht. Denn ich habe vorhin gesagt, kontrolliert, es ist reguliert. Diese ganze Branche ist sehr, sehr krass reguliert und die Eintrittskriterien sind sehr, 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 sehr strikt. Und wenn man das alles vorher gewusst hätte, hätte man es nicht gemacht. Aber du hast einfach einen Schritt nach dem anderen gemacht und hast gesehen, okay, also hier ist eine Hürde, die muss ich jetzt gehen. Wie mache ich das? So geht das. Okay, wupp, nächste Hürde. Und nee, das ist cool. Erinnerst du dich an deine allererste professionelle, also als ausgebildeter Guide mit deinen ersten bezahlten Gästen, wo du auf dich alleine gestellt hast? Erinnerst du dich an diesen ja. Tag, an diesen Moment?
Ja, ich erinnere mich da total dran und mit so viel, siehst du ja, ne, kommen mir gleich so das breiteste Lachen hier ins Gesicht. Ja, mit so viel Freude erinnere ich mich daran. Du, also mir schießen natürlich 3 Millionen Situationen und Szenen durch den Kopf, aber was mir vor allem in den Kopf schießt, ist, ich hatte mein Mobiltelefon dabei natürlich und meine Liste an Learnings. Ne? Ich hatte nur drüber geschrieben, so Learnings aus der ersten Safari. Ich weiß nicht, wie lang diese Liste ist. Unfassbar lang, ne? Und ich habe jeden Abend und ein Stichpunkt nach dem nächsten. Und es war so abgefahren, einfach das zu sehen. Und ich habe die natürlich aufgehoben und arbeite immer noch daran, diese Punkte einige Punkte zu integrieren und abzuarbeiten und zu internalisieren. Also es ist auch nicht so, dass man einfach das feststellt und dann, okay, wird morgen geändert, wenn es nicht Equipment betrifft, sondern ne, wer ist man in der Welt und in der Wildnis? Und das ist total schön. Und da gab es halt Momente, also das war auch eine Safari, wo noch Männer und Frauen zusammen waren. Und das ist nicht so, dass ich das heute nie mache, aber der Fokus ist halt heute bei Frauen. So, ne? Auch dafür gibt es Gründe, ist jetzt, können wir besprechen oder auch nicht. Auf jeden Fall, das war eine Safari, da war einer dabei, ein Mann, der war ganz, ganz wunderbar süß, auch mit seiner Frau, so, ne, der hat ihr ganz viel Raum gegeben und ich encourage das halt auch, ne, ich gebe da Ebene dafür den Weg, dass halt auch mehr Frauen einfach merken, das ist gar kein Rocket Science, man muss sich ja natürlich ein bisschen auskennen und man braucht erstmal ein Stück weit Anleitung, um die Sicherheit zu haben in dieser Wildnis. Das ist halt, hier gibt's halt keine Zäune und es ist kein Zoo und es ist durchaus gefährlich. Und das werde ich nie vergessen, der hat dann immer gesagt so, der hieß Paul. Und Paul hat sich dann einfach irgendwann selber Paula genannt, ne? Weil er einfach gesagt hat, das findet er so cool, wie wir hier so irgendwie miteinander unterwegs sind, so. Und Paula hat so cool mitgemacht und den Weg so frei gemacht für ganz, ganz viele Erlebnisse seiner Frau. Was für mich eine große Inspiration war, dann zu sagen, so, ey, da müssen die Frauen müssen da ran. Die Paulas. Ja, die Paulas müssen da ran und die sollen da ganz in der ersten Reihe stehen. Und das finde ich so schön, dass das durch einen Mann inspiriert ist oder sagen wir mal, inspiriert vielleicht nicht, aber gestärkt worden ist, dieser Gedankengang, den ich da hatte. Das finde ich ganz, ganz schön, dass ich das mit diesem Menschen halt verbinde. Ja.
Also Dann lass uns mal darüber sprechen. Du bietest jetzt Touren an, nur für Frauen?
Ich, mein primärer Fokus sind Frauen, die sagen, ich wollte schon immer mal nach Afrika, ich habe Bock selber zu fahren, ich will wissen, wie das geht. Und ich möchte dafür einfach in einem geschützten Raum, also unter Anleitung sozusagen, aber mit einem großen Freiheitsgefühl. So, das mache ich primär für Frauen, ja. Und da geht es eben um diesen Safe Space, ne, der berühmte Safe Space. Und da geht es darum, dass, naja, die Dynamik ist halt dann einfach eine andere. Da kannst du dann, da fühlt man sich eben frei, auch mit Zellulite am Hintern oder unrasierten Beinen, einfach mal durchs Camp zu hoppeln, um sein Kleid irgendwo doch noch hinten aus dem Kofferraum rauszuziehen, ja. Das machst du halt nicht, wenn das eine gemischte Gruppe ist. Und diese oder über Pieseln sprechen oder über Geschäft B oder über Beziehungen oder ne, solche Themen, die kommen dann einfach alle so raus. Auch, by the way, ne, alles, meine Mutter sagt ja immer, alles raus, was keine Miete zahlt. Also wenn es mal ums Pupsen geht oder auch Rülpsen und lauter solche Sachen. Und ne, das klingt total banal, aber ich habe gemerkt, ich schaffe das, einen Raum zu kreieren, wo diese Sachen alle stattfinden dürfen, ohne dass dabei Scham entsteht, was dazu ultimativ dazu führt, dass die Menschen sich nicht da auf diese Themen konzentrieren, sondern da sind, wo sie eigentlich sein wollen. Nämlich bei den Tieren, in der Wildnis, wahrnehmen, Vögel hören, sehr viel schneller diese Dinge auch adaptieren und aufnehmen. Das ist so abgefahren, ja, wenn ich dann an Tag 3 höre, dass jemand sagt so, oh, das ist dieser hässliche Ruf vom Lilac-Breasted Roller. Ich sehe ihn gar nicht.
Das ist die Säge.
So, ne? Genau, ganz genau. So. Und dann denke ich mir, und das passiert nur, weil der Fokus weggeht von diesen, ne, von Geschlechterrollen, von Rollenverteilungen klassischen. Das findet alles nicht statt. Und das merke ich, da entsteht eine Energie, die ich in meinem Leben haben möchte und die ich auch erzeugen möchte für andere Menschen. Ne? So, und deswegen sage ich ja ganz klar, das ist mein Fokus. Und so bin ich damit auch auf Instagram und so weiter unterwegs. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die sagen so, oh, ich möchte aber gerne mit meiner Frau oder wir möchten gerne mit einer Freundegruppe oder auch Corporate und so. Und dann sage ich, na klar, logisch, weil am Ende des Tages geht es mir darum, weißt du, das Leuchten, was du in den Augen hast, was ich in den Augen habe, das will ich in den Menschen sehen. Und dann ist mir das egal, was für ein Pronomen da steht, ne?
So, ja. Punkt. Ich will die Leute zum Weinen bringen. Das ist meine Motivation. Aber ja. Vor Glücksgefühlen.
Ja, ja. Ja, und meine Motivation, das ist total schön. Meine Motivation ist, das hat eine Kundin beschrieben mit, Maika, du gibst mir und uns hier das Gefühl, wir sind die anderen. Und ich habe das erst gar nicht verstanden. Ich dachte, was meint sie denn, ne? Wir standen so auf dem Autodach und haben da irgendwie getanzt und Sonnenuntergang und dann so ein Hippo grunzt, so ein Elefant tuckelte da vorbei und ein Jeep hielt an mit Safari-Gästen drauf, ne? Und dann saßen die da halt so, weißt du, so die, wenn die Leute dann so die Hände so unter die Achseln klemmen und dann so zurückgelehnt, so zusammengesackt in so einem Sitz sitzen, ne? Und die haben uns nur angestarrt und waren so, wow, also man hat, und diese Daniela heißt Deli, heute ist sie echt mittlerweile richtig gute Freundin, die hat gesagt so, ey, ich war sonst immer in so einem, auf dieser Seite und habe geguckt, was für geile Sachen die anderen machen. Und jetzt bin ich bei die anderen, ne? Wir sind die anderen. Und es hat mich so berührt, ne? Während du sagst, du möchtest, dass die Leute vor Glück weinen, was Zauberhaftes zu sehen, ist das bei mir dieses, wow, ja, ich will, dass die Leute das Gefühl haben, wow, wir sind die anderen, wir machen den geilen Kram, ne? Und, und manchmal ist das wild und manchmal ist es ganz ruhig und, aber es ist immer irgendwie frei und selbstbestimmt. So kann ich das, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, schön. Ja, also, Ich lieb's ja auch. Also das ist ja, also die Gäste, die du das gerade erwähnt hast, die anderen seid ihr, aber die anderen, ne? Mhm. Die kenne ich natürlich auch. Die haben halt natürlich auch ein perfekt gebügeltes Hemd im Busch und einen schönen teuren Hut und so. Und die gibt's auch. Und das ist auch völlig okay. Es gibt für alle einen Markt zum Glück. Also Safari-Branche ist ja auch sehr divers aufgestellt mit verschiedenen Unterkünften. Aber deswegen gehe ich ja zu Quapper. Ein paar Kilometer weiter hast du eine tolle 5-Sterne-Lodge von And Beyond. Und da kriegst du deine Ex-Benedict und deine Cocktails und alles drum und dran. Das kriegst du bei uns alles nicht. Aber die Tiere sind die gleichen. Und du hast ein unglaublich geiles Down-to-Earth-Erlebnis. Du bist mit dir und den anderen und der Natur im Einklang. Und das ist einfach so mega geil. Und deswegen liebe ich es so. Mhm. Und jetzt machst du das ja schon eine Weile. Wie lange bist du jetzt schon da unten?
Seit 2018. Also 2018, habe ich mich mit den ganzen Kursen und dann eventually natürlich auch mit der Entwicklung dessen, wie ich mein Leben gestalten will und so beschäftigt und was da alles drin sein darf und soll und muss. Und dann 2019 die ersten Touren gemacht. Dann kam, was wir alle unter Corona verstanden kennengelernt haben. Und da habe ich mich zum Beispiel entschieden, in Botswana zu sein. Ne? Wo haben wir auch mega geile Sachen gemacht, während niemand hier war. Die Tierwelt hat sich unfassbar anders dargestellt. Ne? Das war ein Riesenhighlight. Das andere war, dass wir sind den Boteti-Fluss. Ich weiß nicht, ob du da mal warst am Boteti.
Nee.
Das ist,
aber ganz, ganz viele Hippos und so, ne?
Ja, und das ist die zweitgrößte Zebra- und Gnu-Wanderung oder Migration der Welt, ne? Nach der Serengeti findet das statt. Mm-hmm.
Ja.
Mm. Und da hat halt ein sehr guter Freund von mir, eine Safari-Legende, ne, David Duckmore, der hat da eine neue Lodge gebaut und so. Irre toll. Das durfte ich alles von Kopf bis Fuß miterleben. Also vom ersten Balken bis zur Eröffnung durch den Präsidenten und so, ganz, ganz schön. Und auf jeden Fall auf diesem Fluss, der nicht immer viel Wasser trägt, den sind wir gepaddelt in Kanus. 6 Leute, also 5 Jungs und ich, sind wir den gepaddelt 13, 14 Tage und haben immer schön auf den Riverbanks geschlafen, haben irre viel Geld eingesammelt für ein lokales Kinderhaus hier noch und so. Das war die Corona-Zeit, und dann ging es halt 2022, hatte ich dann wieder meine ersten Touren, wenn man so will.
Mhm. Ja, das ist eine wirklich verrückte Zeit. Also Corona ist ja für alle verrückt gewesen auf der ganzen Welt, aber halt vor allem halt dort, wo der Tourismus halt einfach so eine riesengroße Rolle spielt. Gar nicht mal nur wegen der Menschen, weil die sind natürlich auch einen großen Impact, aber halt auch wegen der Tiere.
Ja, auf jeden Fall, genau. Ich möchte dazu gleich was sagen, aber ich muss dich jetzt mitnehmen in das Containerbüro.
Hast du keinen Strom mehr?
Ich habe keinen Strom mehr. Genau, so läuft es halt auch hier. Müssen wir schön bei der Realität bleiben. Und ist ja auch interessant. Ich hoffe mal jetzt einfach nur, dass die Internetverbindung hält bis dahin.
Und dass keine Löwen auftauchen.
Und dann, die sind tagsüber, zeigen die sich nicht so.
Ja, ja.
So, jetzt mal ganz flugs hier anstöpseln. Es geht ja dann auch immer so schnell, wenn die Rechner so heiß werden.
So ist das. Strom aus. Aber ich glaube, ich hatte vorhin, glaube ich, gesagt, dass Corona so schlimm gewesen ist, nicht nur für die Menschen, die ja vom Tourismus leben und von diesem Geld, aber halt eben auch die Tiere, die sehr unter Corona gelitten haben. Du hast gerade gesagt, ja, die haben sich krass entwickelt und wie sie sich präsentiert haben. Das ist natürlich klar, dass durch den Wegfall der Bewegung der Autos und so, dass die Tiere halt sich vielleicht ein bisschen mehr entfalten können. Aber Fakt ist auch, dass die Tiere, die Touristen und die ganzen Landcruiser und Landrover, die da durchfahren, halt eben auch wirklich brauchen, weil, und das ist ja auch der Grund, und es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, jetzt diese Plattform zu nutzen, die wir hier haben, wenn wir jetzt gerade über Safari und Botswana so sprechen, das ist ja auch der Grund, warum Botswana so teuer ist. Ne? Also die Leute schauen immer auf die Preise, vergleichen halt Südafrika, Namibia, Botswana und sagen, oh, also da zahle ich irgendwie 2.000, da kostet es irgendwie 6.000, dann nehme ich doch die 2.000. Ist doch es sind auch die gleichen Tiere. Aber was die Leute nicht wissen, ist, dass für die 6.000, die du bezahlst, du halt im Okavango-Delta bist, alleine. Dass du halt ganz wenige Menschen siehst und Großteil des Geldes halt in den Schutz dieses riesengroßen ökologischen Landschaft
Ökosystem. Was aber halt vor allem eine riesige Rolle spielt, neben dem, was du sagst, Sebastian, ist, dass die Präsenz von Menschen, ne, natürlich vor allem vorangetrieben durch den Tourismus, weil dadurch die Präsenz bezahlbar wird. Natürlich führt es dazu, dass diese Präsenz von Menschen das ganze Thema Wilderei minimiert. Ne? Also je mehr das heißt natürlich nicht, je mehr Menschen, desto besser oder je mehr Menschen, desto weniger Wilderei, aber sauber aufgesetzte Systeme, wie die Touristenströme sind, wie viele Menschen da sind, wie viele Game Drives gemacht werden, welche Versorgungstrucks wann wo durchfahren, durch welche Gebiete fahren, wie auch da natürlich die Botswana Defense Force und so weiter eingebunden ist, welche Patrouillen die fahren müssen, weil dort niemand anderes fährt. Das kennst du auch aus Quapa, da gibt es auch Regionen, wo man BDF immer wieder sieht. BDF ist quasi die Botswana Polizei, die aber eben unter anderem auch mit dem Auftrag betraut sind, die Wilderei einzugrenzen und to oversee, wie sagt man das, so zu überwachen.
Ja, zu überblicken, zu überwachen.
Genau, und da halt sich ganz aktiv an die Gestaltung mit einzubringen. Also die Präsenz von Menschen spielt dafür eine ganz enorme Rolle und das hat halt so, dass wir haben das gesehen vor allem an den Populationen der Nashörner, die rapid, also wo es einen unfassbaren eine unfassbare Wildereirate, sagt man das so, gegeben hat während dieser Corona-Jahre, während dieser 2 Jahre. Ne? Also ich habe mal Zahlen gehört, man teilt das nicht öffentlich, deswegen mache ich das jetzt hier auch nicht, die wirklich absolut schockierend sind. Und das ist halt ein Ergebnis davon. Ne? Also wenn die Menschen in diesen teuren Lodges sind, weil das eben sehr pristines, weil der Luxus nicht nur in dem tollen Bett und den teuren Cocktails und dem Ex-Benedict besteht, sondern eben auch dadurch, dass man da Exklusivität erreicht. Dafür wird es eingesetzt und da Hoffnungsvorweise zu einem großen Teil, da stecke ich nicht drin, ich bin nicht Besitzerin einer solchen Lodge, aber das ist auf jeden Fall Sinn und Zweck der Sache.
Ja. High Impact, Low Volume haben wir immer so in der Ausbildung gelernt. Genau. Ne? Das ist deswegen, also hoffentlich können wir den einen oder anderen motivieren, jetzt Botswana ein bisschen höher in der Safari-Liste zu packen, weil es gibt wirklich, also ich meine, du hast ja jetzt auch sehr viel Safari-Erlebnisse oder Erfahrungen im südlichen Afrika. Es gibt kein anderes Land, was so krass ist wie Botswana. Absolut. Und das Okavango-Delta. Jedes Land hat so seine eigenen Vor- und Vorteile und das, was es so besonders macht. Aber ich finde, eine Safari im Okavango-Delta, wenn du da so 7, 8, also bei uns, wir bieten 8 Tage und 15 Tage an, die sind einfach einzigartig. Und das bekommst du halt in keinem anderen Land.
Und das ist halt, das Okavango-Delta ist halt nur in Anführungsstrichen ein Ökosystem in Botswana. Ne? Es ist unfassbar divers. Also klar, wenn man hier auf den Straßen von A nach B fährt, ist es ein riesiges Land, so groß wie Frankreich mit 2,8 Millionen Einwohnern ungefähr. Also quasi nichts. Und wenn man auf den Straßen fährt, denkt man auch nur, es gibt wirklich nur Akazienbüsche und Ziegen. Das ist auch zu großen Teilen so, aber ich glaube 42% der gesamten Fläche Botswanas sind Game Reserves, Wildlife Management Areas und Nationalparks. Das ist schon von der Zahl her auf jeden Fall erstmal schon eine extrem hohe Anerkennung der Bedeutsamkeit dieser diversen Ökosysteme. Und ich finde, es ist total wichtig für Menschen wie uns, auch Sebastian, immer wieder klarzumachen, dass Botswana, und das trifft auch auf andere Länder zu, dass sie eben nicht nur aus einer Region bestehen, sondern dass es eben gesamte, also auch das gesamte Bild trägt dazu bei, Denn das ist Ökosystem, wie das Okavango-Delta halt existiert. Ne? Also wäre die, weiß ich nicht, wären die Salzpfannen nicht so gestrickt, wie sie gestrickt sind, die sich eben am südöstlichen am südöstlichen Ausläufer des Okavango-Deltas befinden, dann wären die Tierwanderungen zum Beispiel nicht so, wie sie eben sind und wie sie früher mal waren, ne? Und wie sie ursprünglich gewesen sind. Also wenn ich von der Zebra- und Gnu-Migration spreche, die haben Boteti zum Beispiel. Und ich finde das total schön, wenn wir Menschen dafür begeistern können, auch diese anderen Regionen anzugucken, weil die eben genauso schützenswert sind, wenn nicht sogar wichtiger, ja, weil da noch weniger Fokus hingeht, ja. Also ja.
Das ist so wie mit den Wild Dogs, ne, die keiner kennt.
Ja, die gibt es halt nicht nur im Okavango-Delta, ja. Die gibt es in Ecken, da hätte ich die auch nicht vermutet, aber ist halt so. Und vielleicht lohnt sich das, dazu irgendwann auch nochmal zu sprechen oder so. Weil wir rappeln ja jetzt hier schon wieder die Zeit so, und das ist ja Wahnsinn, wenn man über so eine Themen spricht. Aber das darauf hätte ich auf jeden Fall total Lust, dazu mehr mit dir zu sprechen, auch über diese anderen Ecken in Botswana und wie die angrenzen auch an die anderen Ökosysteme, ne? Also wie der Chobe River ganz im Norden natürlich ein Ausläufer dann mit dem Sambesi zusammenkommt, welchen Impact das hat, wo das Wasser eigentlich herkommt, weil dieses Wasser, was wir im Chobe sehen und was wir letztendlich im Sambesi sehen, kommen halt aus ganz ähnlichen Regionen, ne, nämlich Angola, auch wenn die unterschiedliche Flussläufe dann nehmen und so. Und das finde ich total wichtig, dass auch da mehr drüber gesprochen wird, wo eigentlich das herkommt und nicht nur das Ergebnis am Ende des Tages, was wir alle bewundern, im Fokus steht.
Sorry, das war jetzt hier so. Können wir gerne machen, irgendwann mal. Keine Ausbildung. Ja, ja. Können wir gerne irgendwann mal machen, vielleicht mal eine andere Folge.
Ja, ja, klar.
Und ich glaube, hier sind wir auch schon lange, lange unterwegs, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich mit dir über deinen Werdegang zu unterhalten. Und nochmals, wie wahnsinnig mutig halt eben, weil wenn alles läuft, dann könnte man ja eigentlich auch einfach weitermachen, ne? Aber du hast entschieden, dass das halt eben nicht das ist, was du möchtest, und du bist halt eben den holprigen Weg gegangen, den mit ganz vielen Hürden, du hast ganz viele Hürden genommen, Wahnsinnshürden, weil, also ich weiß ja, wovon ich spreche, weil ich ja so ein bisschen damit drin bin, auch wenn ich halt nur mit einem Fuß da bin und mit dem anderen Fuß hier, aber es ist einfach faszinierend, sehr inspirierend finde ich das, und ich bedanke mich sehr für deine Zeit heute, für das Gespräch und für alles das, was du halt eben für unser Botswana, fürs Okavango-Delta, für die Tiere und für die Frauen machst.
Ich danke dir herzlich, Sebastian, dass ich da sein durfte. Es hat mir irre viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, dich irgendwann auch mal persönlich zu treffen und vielleicht in dieser leidenschaftlichen Art über unser Botswana, wie du es gerade genannt hast, mit dir zu sprechen oder vielleicht auch hier mal wieder. Danke.
Ja, sehr gerne. 26. Dezember bis 10.01. bin ich da, wenn du auch da bist.
Es könnte genau die Zeit dann sein, in der ich nicht da bin. Aber wir schauen mal. Ich merke es mir auf jeden Fall. Also ich würde mich megamäßig freuen.
Ja, danke dir vielmals und bis bald.
Bis bald. Danke, Sebastian.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert. Denk dran, wir haben noch einen Platz pro Woche in Botswana über Silvester oder die erste Januarwoche frei. Es geht bald los. Also es ist nicht mehr lange hin. Komm mit, du wirst es nicht bereuen. Ich verspreche es dir, weil es wird einfach eine unglaublich geile Reise. Alle Infos unter www.offthepath.com/Gruppenreisen. Und wenn das jetzt nichts für dich ist, dann gerne nächste Woche wieder Dienstag ab 4 Uhr hier einschalten. Bis dann. Tschüss.